Wir alle glauben, wir hätten einen freien Willen. Ich habe es auf meine Weise getan oder ich habe es auf eigene Faust getan, sind die Aussprüche, die jeder von uns kennt, jeder von uns vielleicht schon mal verwendet hat und ist auch total wichtig, die volle Eigenverantwortung fürs Leben zu übernehmen. Nur dürfen wir nicht vergessen, dass wir auch alle ein Stück weit abhängig voneinander sind. Das heißt also in der Liebe, in der Freundschaft, vielleicht auch in der Arbeit. Und wir alle damit auch einer Gemeinschaft angehören wollen. Und umso problematischer ist es, dass alle Probleme, die wir im Leben haben, durch zwischenmenschliche Beziehungen entstehen. So sagt es zumindest einer der Vordenker der Psychologie, Dr. Alfred Adler, der neben Sigmund Freud und Carl Gustav Jung die Psychologie so sehr geprägt hat wie kein anderer. Wir werden uns heute einmal anschauen, inwiefern das stimmt, inwiefern wirklich alle Probleme aus zwischenmenschlichen Beziehungen entstehen und inwiefern es dann auch das Wichtigste für unser Leben und unsere Gesundheit ist, Beziehungen zu meistern. Von daher ein sehr spannendes Thema. Ich würde sagen, wir starten mal direkt rein. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder oder vielleicht das erste Mal zuhörst. Heute soll es um Beziehungen gehen. Wir schauen uns an, warum wir uns unbewusst alle Probleme selbst schaffen. Wir schauen uns an, welche drei Beziehungsarten es eigentlich gibt. Und wir schauen uns auch an, warum das Konzept der Aufgabentrennung eines der Schlüsselkonzepte von Beziehungen ist und wie wir Beziehungen am Ende meistern. Ich selbst bin schon fast 12 Jahre in einer Beziehung, habe dieses Jahr geheiratet. Ich weiß, wie es ist, sich in einer Beziehung zu finden. Ich weiß, welche Spannungen entstehen können, auch wenn man sich gut versteht, auch wenn man sich eigentlich relativ selten streitet. Und ich weiß auch, wie schwierig es ist, eine Beziehung zu meistern, so dass sich beide Seiten wohlfühlen. Dr. Alfred Adler, der eben dieses Konzept sehr, sehr stark ausgearbeitet hat und gesagt hat, dass wirklich alle Probleme zwischenmenschlicher Natur sind, geht aber einen Schritt weiter. Er sagt nämlich, es geht überhaupt nicht nur um die Liebe. Es geht auch um die Freundschaft und es geht auch um die Arbeit. Das heißt, Beziehungen erstrecken sich viel weiter als nur zu Hause sozusagen oder in der Partnerschaft mit dem Liebsten, mit der Liebsten. Und sagt dann auch, dass jedes Leid, aber auch jedes Glück aus Beziehungen entsteht. In welchem Verhältnis wir uns zueinander befinden, welche Erwartungen wir von dem anderen haben, in welche Rolle wir uns in der jeweiligen Beziehung setzen, auf Arbeit, in der Freundschaft, in der Liebe. Dabei ist es sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass Beziehungen den Rahmen für unser Leben setzen. Also alles, was wir im Leben machen sozusagen, bekommt erst einen Rahmen durch Beziehungen. Beziehungen lassen das Leben relativ werden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir Glück davon abhängig machen, dass wir Bewertungen davon abhängig machen, ob etwas gut oder schlecht ist, machen wir nur von Beziehungen abhängig. Weil wir ja sagen, okay, erstens, was habe ich von anderen gelernt? Wie sehen es andere? Wie kann ich mich gegenüber anderen aufwerten? Wir können es uns auch mal in der Extreme vorstellen und uns fragen, okay, wie würden wir Dinge bewerten, wenn wir komplett allein auf der Welt wären? Und wenn wir allein auf der Welt wären, dann wäre im Grunde alles vollkommen egal, weil wir eben in keiner Beziehung zu irgendeinem Lebewesen stünden. Und so ist der Einäugige vielleicht unter den Normalsehenden der Blinde, aber unter den Blinden ist er der König. Auch hier in dieser kleinen Metapher sieht man nochmal, wie Beziehungen zwischen Individuen das Ganze relativ gestalten und es keine absolute Form des Lebens gibt, sondern alles abhängig von Beziehungen ist. Und gerade deswegen gibt es diesen Vergleich, den wir alle kennen und den wir vielleicht auch alle tagtäglich nutzen, uns eben mit unseren Liebsten zu vergleichen, uns auf Arbeit mit den Kollegen zu vergleichen, uns mit unseren Freunden zu vergleichen, wodurch auch immer ein Stück weit ein Wettbewerb besteht. Gerade in unserer westlichen Gesellschaft ist der Wettbewerb ein ganz, ganz großes Element des alltäglichen Lebens, wodurch Adler eben zwei wichtige Konzepte herausgestellt hat. Und das ist einmal der Minderwertigkeitskomplex. Und das zweite ist das Streben nach einfacher Überlegenheit. Und jetzt denkst du vielleicht, boah, Minderwertigkeitskomplex, ich habe doch jetzt aber keinen Minderwertigkeitskomplex. Da würde Adler drauf sagen, doch, jeder von uns hat ein Stück weit einen Minderwertigkeitskomplex, was einfach daraus resultiert, dass es immer jemanden gibt, der besser ist und wir deswegen auch immer nach einfacher Überlegenheit streben. Einfache Überlegenheit heißt in dem Moment, dass wir versuchen, zumindest dem überlegen zu sein, der uns gegenübersteht oder mit dem wir uns in einer freundschaftlichen Beziehung befinden oder mit dem wir auf Arbeit am gleichen Tisch sitzen oder zum Beispiel mit dem wir uns gerade unterhalten. Ja? Und diese einfache Überlegenheit geht sogar so weit, dass wenn wir es nicht schaffen, auch mal uns von unseren Mitmenschen abzuheben. Ne, dieses Abheben ist so, so wichtig. Wir wollen aus der Masse auch herausstechen. Auch wenn dieses Gemeinschaftsgefühl wichtig für uns ist, wollen wir auch aus der Gemeinschaft herausstechen. Wenn das aber nicht klappt, dann können wir zum Beispiel bei Kindern beobachten, dass es ins Gegenteil umschlägt. Dass wir als Kinder eben uns oft nicht deswegen abheben, weil wir besonders gut sind, sondern weil wir besonders schlecht sind. Wenn wir es eben nicht schaffen, mal ein Lob vielleicht in der Familie zu bekommen oder ein Lob von den Lehrern. Vielleicht auch einfach, weil wir nicht klug genug sind oder weil wir nicht die besten Noten haben. Dann kann es passieren, und das ist gar nicht so selten, dass es ins Gegenteil umschlägt und die Kinder besonders rebellisch werden, besonders schlechte Noten bekommen, besonders unaufmerksam werden, um einfach nur Aufmerksamkeit zu bekommen und sich abzuheben. Und ich glaube, jeder von uns hat auch schon mal Situationen im Leben gehabt, wo er eben dieses Streben, sich abzuheben sozusagen, dadurch versucht hat zu erlangen, wenn auch nur unterbewusst, indem er es eben ins Negative hat umschlagen lassen. So, und jetzt lass uns das mal zusammenfassen. Das heißt, alle Probleme sind zwischenmenschlicher Natur, sagt Alfred Adler. Wettbewerb ist ein ganz, ganz wichtiges Konzept im Zusammenleben mit Menschen und das Thema Überlegenheit spielt auch eine ganz, ganz große Rolle, weil wir uns alle ein Stück weit überlegen fühlen wollen, zumindest einfach überlegen gegenüber dem, mit dem wir vielleicht gerade im Gespräch sind. Es bleibt aber trotzdem noch die Frage, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Und da gibt es zwei ganz, ganz gegensätzliche Meinungen und das gerade von den Vordenkern der Psychologie, nämlich zwischen Sigmund Freud und seinen Anhängern und Alfred Adler und dessen Anhängern. Und hier ist wichtig zu wissen, dass eigentlich beide aus derselben Denkrichtung kommen, denn Alfred Adler war einst ein Schüler von Sigmund Freud und hat sich dann irgendwann in eine andere Richtung entwickelt. Der große Unterschied, gerade wenn wir darüber nachdenken, warum ein Mensch so handelt, wie er handelt, ist, dass Sigmund Freud komplett vergangenheitsorientiert ist und immer sagt, okay, der Grund kommt aus der Kindheit oder kommt aus der Vergangenheit. Oft spielt ein Traumata eine Rolle, die wir ja alle irgendwie ein Stück weit aus der Kindheit mitbekommen haben. Der eine schlimmer, der andere weniger schlimm. Und auf der anderen Seite sagt Alfred Adler, nein, das stimmt nicht. Er sagt zwar, ja klar, die Traumata gibt es und es gibt eine Vergangenheit und das beeinflusst uns auch, aber das ist nicht der Grund für unser Verhalten. Der Grund für unser Verhalten liegt in der Zukunft, nämlich in dem Ziel, das wir haben, in dem Ziel, das wir verfolgen. Und er nennt auch Beispiele. Zum Beispiel spricht er von einem Klienten, der in der Kindheit von seinem Vater missbraucht wurde, was ja sehr, sehr schlimm ist und wo ja jeder verstehen würde, wenn der Mann dann in dem Fall im späteren Leben sich auch aufgrund dessen anders verhält, als er sich verhalten würde, wenn er eben nicht missbraucht worden wäre. Und also er spricht von oder schreibt über diesen Klienten und sagt auch, wie der Klient sich fühlt, wenn er wieder mit seinem Vater zusammenkommt. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass das keine schöne Begegnung ist, wenn er auf seinen Vater trifft und mit ihm interagiert, sage ich mal. Genau an diesem Punkt wollen wir mal Stopp machen und uns mal genau die beiden Sichtweisen anschauen, vergangenheits- und zukunftsorientiert. Die vergangenheitsorientierte Sichtweise würde jetzt sagen, okay, derjenige hat ein Traumata, von daher ist das der Grund für die aggressive Reaktion gegenüber seinem Vater, vielleicht auch das abwendende Gefühl oder die abwendenden Reaktionen gegenüber seinem Vater oder auch insgesamt, dass er Probleme hat, mit Menschen in Beziehung zu treten. Alfred Adler dagegen würde sagen, in der Vergangenheit ist etwas passiert, das hat ihn vielleicht traumatisiert, das hat ihn gefühlsmäßig durcheinandergerüttelt und es hat einen Hass gegenüber einem Menschen, nämlich seinem Vater, entstehen lassen. Und deswegen verfolgt er jetzt das Ziel, diesen Hass auch weiterhin auszutragen. Wenn er jetzt aber sein Ziel verändern würde, nämlich sagen würde, okay, mein Vater ist ein kranker alter Mann, er war oder ist ein Alkoholiker und hat mich eben einfach missbraucht, weil er selber psychische Probleme hat, aber ich nehme jetzt an oder ich mache es mir zum Ziel, ihn nicht mehr zu hassen und versuche positiv sozusagen an die nächste Begegnung heranzugehen, dann wird er auch an die Situation so herangehen können und die Beziehung wird sich dann auch ändern können, weil wenn von der Seite sozusagen nicht mehr der Hass ausgeht, dann kommt noch kein Hass zurück, beziehungsweise dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest größer. Jetzt ist das natürlich ein Extrembeispiel, das Adler da nutzt. Er nutzt es auch gerne, diese Extrembeispiele, weil sich daran natürlich immer gut metaphorisch erklären lässt, wie seine Konzepte überhaupt gemeint sind, weil seine Konzepte natürlich immer sehr, sehr konträr zu dem sind, was wir eigentlich so in der Psychologie gelernt haben oder was man so kennt von Sigmund Freud jetzt zum Beispiel. Er nennt aber auch ein anderes Beispiel, nämlich das Beispiel eines Kindes, das auch vielleicht seine Probleme in der Vergangenheit hatte, vielleicht nicht gerade missbraucht wurde, aber natürlich wie jeder von uns auch schwierige Situationen durchlebt hat und seinen Rucksack zu tragen hat. Und aufgrund dessen, wie Sigmund Freud jetzt sagen würde, ein aufmüpfiges Kind ist und gegenüber seinen Mitmenschen, gegenüber seinen Kindern in der Kindergartengruppe vielleicht oder in der Schule auch immer sehr, sehr aufmüpfig reagiert und ein kleiner Rüpel ist. Und das eben, weil er in der Kindheit diesen Rucksack bekommen hat, also diesen psychischen Ballast sozusagen mit sich tragen musste. Alfred Adler wiederum würde sagen, nein, der Junge hat einfach das Ziel, die Aufmerksamkeit zu bekommen und merkt, dass alle sagen, oh, du kleiner Süßer und du hast eben so einen schweren Rucksack mit dir zu tragen und nutzt diese Gelegenheit dazu, die einfache Überlegenheit zu bekommen und diese einfache Überlegenheit auch zu behalten. Und hier ist eben ganz, ganz wichtig, natürlich beide Seiten zu betrachten. Auch Alfred Adler sagt nicht, dass man die Vergangenheit komplett außer Acht lassen sollte, dass man natürlich auch Traumata behandeln sollte, aber dass eben dieser psychische Ballast, egal wie schwer er jetzt ist, bei den meisten von uns ist er natürlich nicht so schwer und gerade dann, wenn er nicht so schwer ist, nie der Grund dafür sein darf, dass wir uns schlecht verhalten gegenüber unseren Mitmenschen, dass wir nicht in Beziehung treten können zu unseren Mitmenschen, sondern dass es immer wichtig ist, auch das Ziel von uns und das Ziel, das wir eben in Beziehung haben, zu analysieren. Und gerade wenn wir auch merken, okay, ich habe Probleme mit einem zwischenmenschlichen Partner in der Beziehung, in der Freundschaft, auf der Arbeit, dass man auch dessen Verhalten einfach mal versucht zu analysieren und versucht herauszufinden, was ist denn eigentlich das Ziel dieses Mitmenschen. Hier können also drei Fragen sehr, sehr hilfreich sein. Schiebe ich ein Ereignis vor meine Handlungen in bestimmten Beziehungsbereichen? Ja, also sage ich, dass ein Ereignis in der Vergangenheit dafür verantwortlich ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, welches Ziel verfolge ich in Beziehungen? Warum verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte? Das einfach mal für sich selbst analysieren. Und das Dritte ist, tut mir ein bestimmtes Verhalten vielleicht einfach nicht gut? Dann sollte ich daran arbeiten, es zu ändern und nicht mehr sozusagen für mich einfach sagen, das ist eben so, weil in der Vergangenheit etwas passiert ist. Und da ist es natürlich auch total okay, wenn man sich da professionelle Hilfe holt und mit einem Psychologen spricht, sich einen Therapeuten dazu holt. Und das ist auch okay, wenn man das macht, obwohl man vielleicht nicht ganz starken Ballast hat oder schlimme Traumata hat, ist es in jeder Situation okay. Und ich finde, wir sollten auch eine Gesellschaft werden, in der man sich nicht dafür schämen braucht und auch keine komischen Gefühle aufkommen sollten, nur weil jemand eben einen Psychologen hat, einen Psychiater hat oder sich vielleicht gelegentlich mit einem Therapeuten austauscht. Und auch die eigene Entwicklung, die eigene persönliche Entwicklung spielt eine ganz große Rolle dafür, wie wir uns in Beziehungen verhalten und mit wem, und das ist auch ganz, ganz wichtig, mit wem wir in Beziehungen treten. Wenn wir zum Beispiel das Gefühl haben, dass wir irgendwie nie die richtigen Partnerschaften finden, auch in Freundschaften immer mit Leuten aneinander geraten, wo wir eigentlich denken, ich will doch mit diesen Menschen gar nichts zu tun haben, ich würde doch gern Freunde haben, die eher andere Attribute haben, andere Eigenschaften, andere Fähigkeiten, andere Persönlichkeiten vielleicht, ja, dann sollten wir an unserer eigenen persönlichen Entwicklung arbeiten und auch schauen, wie wir anderen besser zeigen können, was wir eigentlich brauchen, was wir von einer Beziehung erwarten. Und genau zu diesen Themen haben wir ein sehr, sehr schönes Interview oder beziehungsweise sozusagen haben wir einen schönen Interview-Ausschnitt jetzt hier mit reingepackt von der Eva Maria Zuhorst, eine Expertin, die, glaube ich, so bekannt wie kaum jemand anderes in diesem Bereich ist. Sie hat viele, viele Bücher schon geschrieben, unter anderem ein Buch zum Thema Selbstliebe, das auf Amazon über 1200 Bewertungen hat. Also das zeigt schon, welches starke Renommee sie in diesem Bereich hat, wie anerkannt sie ist und wie viele Menschen ihr wirklich folgen. Wir haben ein Interview zu unserem Selbstheilungskongress mit ihr geführt. Das waren damals meine beiden Kolleginnen und Moderatorinnen Katharina und Sue. Und ich finde dieses Interview bzw. diesen Interviewausschnitt gerade deswegen sehr schön, weil sie auch ihre persönliche Seite zeigt, wie sie selber für sich auch gelernt hat, was in Beziehungen wichtig ist. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich würde sagen, wir starten mal direkt rein. Viel Spaß dabei. Und danach gehen wir dann darauf ein, warum die Aufgabentrennung so wichtig ist und was wir noch in Beziehungen beachten sollten, damit wir eben gute Beziehungen zu unseren Mitmenschen führen.
Ist es dann auch wichtig, dass wir für uns erkennen, was wir gut können? Dass wir jetzt, sage ich mal, der andere hat gute Fähigkeiten und wir machen uns ja gerne mal klein deswegen, weil der Mann jetzt vielleicht sogar besser kochen kann. Aber wir haben genauso viele gute Qualitäten, andere gute Qualitäten.
Ja, absolut. Das meine ich ja wieder, ne? Dass ich, je mehr ich mich mir zuwende, je mehr ich still werde, je mehr ich meine Augen schließe und von innen komme, desto mehr lerne ich mich kennen. Ich lerne meine Ängste und meine Schmerzen kennen, aber ich lerne eben immer mehr kennen auch, wer ich wirklich bin. Ich spüre immer genauer, vielleicht, also nur so ein Beispiel von mir. Ich bin mein halbes Leben durch die Weltgeschichte gereist. Ich habe in anderen Ländern gelebt, ich habe in Afrika gelebt, in Ägypten gelebt. Ich bin nur rumgereist, tausendmal umgezogen. Und ich habe immer von mir gesagt, ich bin halt so ein Typ. Und im Laufe meiner inneren Arbeit und meiner Entwicklung habe ich immer mehr kennengelernt, dass vieles für mich so schmerzlich war, dass ich von Kind an als Strategie nur kannte, weglaufen. Und habe geglaubt, es wäre meine Persönlichkeit, aber das war nicht meine Persönlichkeit. Und in dem Maße, in dem ich das so in mir langsam habe spüren gelernt, bin ich immer mehr mit diesem Teil von mir in Kontakt gekommen, der so ein totales Zuhausewesen ist, der so ein geborgenes Nest braucht, der in der Natur leben will, in Ruhe und Zurückgezogenheit. Das habe ich alles im Laufe dieser inneren Arbeit mit mir kennengelernt. Und wenn ich das dann langsam über mich weiß, dass ich merke, wow, ich bin gar nicht der Globetrotter, sondern ich bin eigentlich so ein kleines Hasi mit für sein Nestchen, das sein Nestchen braucht, dann signalisiere ich, Achtung, das geht nicht mit mir. Achtung, das brauche ich, weil ich das jetzt spüre. Und dann fange ich an, immer mehr Halt in mir zu finden, weil ich auf meinem Platz stehe. Ich stehe auf dem Platz wie eine Pflanze, die, wenn sie auf dem richtigen Platz steht, blüht. Und wenn sie auf dem falschen Platz steht, weil sie komische Prägungen und Strategien in ihrem Leben entwickelt hat, dann blühe ich halt nicht und glaube, ich bin eine schlechte Pflanze, war ich aber nie. Und in dem Maße, je mehr ich über den Kontakt zu mir selbst auf den richtigen Platz komme, kann ich anderen Leuten auch viel klarer und ruhiger zeigen, was ich brauche. Und ich treffe natürlich, klar, wenn ich durch die Weltgeschichte reise, treffe ich Globetrotter oder Verdränger. Und wundere mich, warum das irgendwie gar nicht so schön sich anfühlt. Und wenn ich in meinem Nestchen hier sitze, weil ich merke, das gehört zu meinem Wesen, dann lerne ich plötzlich Menschen, die gerne zu Hause sind, kennen.
So, und zu diesem Konzept der Persönlichkeitsentwicklung nennt Adler auch das Konzept des Lebensstils, was er als sehr, sehr wichtig für Beziehungen erachtet. Was bedeutet Lebensstil? Lebensstil bedeutet im Grunde ganz einfach, wie wir unser Leben führen, wie unser Leben für uns funktioniert, wie wir den Alltag vielleicht bestreiten, könnte man sagen. Und da hat natürlich jeder andere Überzeugungen, jeder vielleicht auch eine andere Weltanschauung, jeder führt sein Leben auf seine individuelle Art und Weise. Und gerade diese Überzeugungen und Weltanschauungen kommen natürlich auch wieder viel aus der Kindheit. Das heißt, natürlich hat sich jeder während seines Lebens auf eine andere Art und Weise entwickelt und folgt deswegen in der Gemeinschaft, im Zusammenleben mit uns Menschen sozusagen auch einer anderen Fährte, einer anderen Entwicklung. Das ist dann am Ende auch genau der Grund, warum zwischenmenschliche Beziehungen einfach nicht leicht sind. weil wir eben alle sehr, sehr unterschiedlich sind, unterschiedliche Weltanschauungen haben, unterschiedliche Überzeugungen haben. Selbst wenn wir schon sehr, sehr lange in einer Beziehung sind, in einer freundschaftlichen Beziehung oder auch in einer Liebesbeziehung, wie ich es zum Beispiel bin, ist es trotzdem immer so, dass man unterschiedliche Meinungen hat. Und das ist auch total okay und das ist auch total in Ordnung. Das gehört zu uns Menschen dazu. Ja, und das gehört auch in der Liebe dazu, in der Freundschaft und auch in der Arbeit dazu. Und jetzt kommt eben dieses wichtige Konzept der Aufgabentrennung, was aus diesen Gründen das absolut wichtigste Konzept überhaupt ist, dafür, dass wir Beziehungen meistern können. Was bedeutet also Aufgabentrennung? Aufgabentrennung bedeutet, dass jeder im Leben verschiedene Herausforderungen, verschiedene Probleme und damit auch verschiedene Aufgaben hat, die aber jedem selbst gehören. Und wenn ich jetzt ein Problem und eine Herausforderung habe, dann entscheide ich, ob sich Person A oder B einmischen soll, einmischen darf oder eben nicht. Wenn Person A oder B sich aber einmischt, ohne dass ich darum gebeten habe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir eben Probleme bekommen, dass komische Gefühle entstehen und dass man sich seiner Freiheit ein Stück weit beraubt fühlt. Und das ist auch der Hauptgrund für Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen, Probleme insgesamt in unserem Leben. Adler ist dahingehend auch sehr, sehr extrem und sagt, dass diese Aufgabentrennung selbst bei Kindern sehr wichtig ist. Und jetzt fragt man sich natürlich, okay, aber Kinder können doch noch nicht alles allein entscheiden. Und er sagt aber, dass es gerade bei Kindern so, so wichtig ist, dass man Aufgabentrennung vollzieht und eben darauf achtet, dass man die Aufgaben des Kindes nicht mit übernimmt, wobei sogar die Hausaufgaben eben auch die Aufgaben des Kindes sind und es nur in der Lage ist, seinen eigenen Weg zu finden, wenn man auch die Aufgaben beim Kind lässt. Das bedeutet nicht, dass man nie hilft, aber eben nur dann hilft, wenn das Kind auch um Hilfe bittet. Ich glaube aber, dass dieses Konzept heutzutage nicht mehr ganz so passt, wie es noch vielleicht vor 100 Jahren oder vor 70 Jahren gepasst hat. Warum? Weil ein Kind oder ein Mensch heutzutage viel mehr Ablenkungen unterliegt, als es noch früher der Fall war. Also früher war vielleicht auch ein Kind noch in der Lage, selbst herauszufühlen, was richtig ist, was ihm gut tut, was ihm nicht gut tut und auch schneller mal die Konsequenzen sozusagen festzustellen, die Konsequenzen, die es vielleicht fürs Leben hat, wenn man bestimmte Dinge nicht macht. Aber heutzutage ist einfach durch die Medien, durch die sozialen Medien, durch diese extreme Ablenkung, vielleicht auch durch den vielen Zucker, also gibt es vielleicht viele Gründe, aber durch diese unendlich viele Ablenkung, die ja immer und immer mehr zunimmt, ist ganz, ganz wichtig, dass wir vielleicht auch mal in die Aufgaben eines anderen hineinschreiten, gerade eben bei Kindern, vielleicht bei Menschen, die sehr, sehr hilfsbedürftig sind. Aber wir sollten das immer mit einem großen Bewusstsein machen und immer darauf achten, ob es wirklich jetzt wichtig ist, ob der Mensch nicht vielleicht in dem Moment auch selber daraus lernen könnte und selber seinen eigenen Weg findet, weil Probleme sind ja nie negativ. Probleme helfen uns immer dabei, den eigenen Weg besser zu erkennen und besser zu erkennen, was wir eigentlich selbst wollen. So, nun sollten wir uns also wirklich bei jeder Aufgabe, die wir haben oder die wir vielleicht, die es in einer Beziehung gibt, fragen, wessen Aufgabe ist das wirklich? Wessen Problem, wessen Herausforderung ist das wirklich? Und ich weiß, ich verfolge dieses Konzept schon seit einiger Zeit und probiere das immer, mich zu fragen. Das ist aber tatsächlich manchmal gar nicht so einfach, wessen Aufgabe das ist. Und dann gibt es noch eine Anschlussfrage, die dann eben wäre, wer bekommt die Konsequenzen zu spüren? Die Konsequenzen also von diesem Problem. Und dann wird das oft schon etwas klarer, wessen Aufgabe es eigentlich ist, wer hier handeln sollte, beziehungsweise wer hier auch um Hilfe bitten sollte, um dann auch Hilfe zu bekommen. Wenn die Konsequenzen nicht bei einem selbst liegen und auch nicht um Hilfe gebeten wurde, sollte man da wirklich sehr, sehr aufmerksam sein und vorsichtig sein, bevor man in diese Aufgabe mit einschreitet. Wenn nun aber diese Aufgabentrennung so wichtig ist und ein Schlüssel für gesunde Beziehungen ist, dann ist es doch umso verwunderlicher, dass der Alfred Adler immer wieder dieses Konzept der Gemeinschaft auch mit herausholt und sagt eben, dass die Gemeinschaft das Allerwichtigste für uns im Leben ist, wir alle einer Gemeinschaft angehören wollen und wir auch alle ein Stück weit einer Gemeinschaft angehören. Selbst wenn wir keine Freunde hätten, sagt er, würden wir doch trotzdem auf dieser Welt leben und den sozusagen Mechanismen auf dieser Welt folgen und damit einem universellen Gemeinschaftsgefühl angehören. Ja, und dieses Gemeinschaftsgefühl ist eben so wichtig, wirklich Interesse an anderen zu zeigen, die Ich-Zentriertheit, die wir in der Kindheit haben, abzulegen, dieses Wir-Gefühl anzunehmen Und das bezeichnet er auch als das Ziel im Grunde des Lebens oder mehr das Ziel, das wir in der Entwicklung von Kindern haben oder dass wir auch die eigene Entwicklung sozusagen, die wir in der Kindheit anstreben, sagt er, ist das Endziel eben die Selbstständigkeit. Und Selbstständigkeit bedeutet am Ende, dass wir in der Lage sind, Interesse an anderen zu zeigen und ein Wir-Gefühl anzunehmen, diese Ich-Zentriertheit im Grunde abzulegen. Wie passen diese Elemente jetzt aber zusammen? Wir sollen also Aufgabentrennung betreiben. Es gibt einen starken Wettbewerb. Wir alle versuchen, einfache Überlegenheit zu erreichen. Es gibt verschiedene Arten der Beziehung. Man sollte diese Ich-Zentriertheit ablegen. Es geht um das Gemeinschaftsgefühl. Das sind viele, viele Konzepte, die sich irgendwie auch so ein bisschen kontrovers gegenüberstehen. Wie schafft man es am Ende, eben dieses zweischneidige Schwert richtig zu schwingen, sage ich mal, und hier eben auch wirklich die Beziehung zu meistern, so dass es nicht anstrengend wird, sondern wir auch irgendwie Spaß am Leben haben und nicht die ganze Zeit versuchen, irgendwelchen Regeln von Alfred Adler hier zu folgen. Naja, wenn alle Probleme zwischenmenschlicher Natur sind, sollten wir eben schauen, dass wir uns über bestimmte Dinge bewusst werden. Nämlich, dass wir in zwischenmenschlichen Beziehungen den Wettbewerb so gering wie möglich halten und nicht diesen Wettbewerb, den wir in der Gesellschaft einfach haben, zu sehr folgen. Dass wir uns ein Stück weit frei von Konventionen machen und versuchen, nicht irgendwelchen schwachsinnigen Regeln sozusagen zu folgen, wenn wir in Beziehungen mit anderen stehen und eben uns auch bewusst davon freizumachen, wenn Konventionen in Freundschaften oder in Gemeinschaften entstehen. Und das bedeutet eben auch, dass wir den Mut haben sollten, normal zu sein. Dass wir den Mut haben sollten, nicht jedem Trend zu folgen und auch den Mut haben sollten, auch vielleicht mal nicht gemocht zu werden. Denn wenn wir uns zu sehr in diesem Rahmen von Beziehungen bewegen, zu sehr in diesem Relativum, zu sehr unser Glück davon abhängig machen, was andere denken und diesen Konventionen folgen, dann werden wir am Ende selbst nicht glücklich werden und dann wird es uns auch sehr, sehr schwer fallen, wirkliche Aufgabentrennung zu befolgen. Aber dennoch ist diese Aufgabentrennung natürlich sehr, sehr wichtig, auch wenn es uns manchmal schwer fallen mag. Auf der anderen Seite ist es eben wichtig, auch etwas für die Gesellschaft zu tun. Ja, das bedeutet also, mal weg von Problemen oder Herausforderungen von Freunden oder Bekannten, wo wir probieren einzuschreiten und wieder nicht diese Aufgabentrennung beachten, sondern eher Dinge, wo wir der Gesellschaft was Gutes tun und vielleicht nicht direkt ein Lob dafür erhalten. Vielleicht nicht direkt eine positive Konsequenz für uns herausarbeiten, sondern einfach etwas Gutes für die Gesellschaft tun, ohne dass es vielleicht jemand mitbekommt. Beispiele könnten sein, eine ehrenamtliche Arbeit, eine Arbeit in einem Verein, vielleicht auch nur den gemeinschaftlichen Garten irgendwie hier und da mal mithelfen zu pflegen, vielleicht auch seinen Lieben hier und da etwas Gutes tun im Freundschaftskreis, vielleicht mal eine Reise zu organisieren oder eben das zu machen, was einem selbst liegt. Immer mit dem Ziel, selbst etwas Gutes tun zu wollen, nicht weil man ein Lob dafür haben möchte. Und hier ist es eben auch sehr hilfreich, wenn man Probleme und Herausforderungen mal aus einer anderen Perspektive betrachtet und eben dieses Relativum, dieser Rahmen, der durch Beziehungen gesetzt wird, mal dafür nutzt, um selber einen anderen Blickwinkel zu gewinnen. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Ein abstraktes Beispiel, was mir gerade eingefallen ist, und ein Beispiel, was ich selbst erlebt habe. Das abstrakte Beispiel wäre zum Beispiel ein Lehrer, der sehr, sehr autoritär ist, der sehr schnell aus der Haut fährt und wo wir irgendwie sagen, boah, da macht es mir gar keinen Spaß zu lernen. Wenn man jetzt vielleicht noch in der Schule ist oder wenn man vielleicht auch Kinder hat, die sagen, oh, hier Lehrer AB ist total anstrengend. Und wenn man da mal in die gemeinschaftliche Perspektive geht, in die Perspektive der Gesellschaft, merkt man, okay, das ist vielleicht ein Mensch, der auch einen großen Rucksack hat, der auch viel psychischen Ballast zu tragen hat, der vielleicht schwierige Beziehungen zu Hause hat und diese Aggression dann in der Schule rauslässt, aber der vielleicht nicht von Haus aus ein aggressiver oder schlechter Mensch ist. Und dann heißt das nicht, dass man das akzeptieren muss oder mehr oder weniger akzeptieren muss, aber dann fällt es einem leichter, damit umzugehen und man versteht auch besser, dass eben diese Aggression nicht auf einen selber sozusagen gerichtet ist oder dass man selber nicht der Grund dafür ist, sondern dass der Grund dafür woanders liegt. Und noch ein anderes Beispiel aus meiner Zeit bei der Bundeswehr, die jetzt mittlerweile auch schon wieder, ich weiß nicht, 13 Jahre her ist. Als ich angefangen habe bei der Bundeswehr, ich habe auch nur die normalen 9 Monate gemacht, ich war eigentlich der letzte Jahrgang, oder nicht eigentlich, ich war der letzte Jahrgang, der das noch machen musste, wo es noch eine Pflicht dazu gab. Und da gab es einen Gruppenführer sozusagen, der extrem aggressiv war. Und wir haben immer gesagt, oh, da kommt, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Auf jeden Fall haben wir immer gesagt, oh, da kommt wieder, ich sag mal, Müller. Ja. Und dann sind schon alle so in der Achtstellung gegangen, weil er immer extrem rumgeschrien hat. Er war auch ziemlich durchtrainiert, ein ganz schöner Brocken, sag ich mal. Und man hatte nicht Respekt, weil man dachte, okay, das ist eine autoritäre Person. Man dachte nur, boah, krass, bevor der mich jetzt wieder vollbrüllt, gucke ich den mal lieber gar nicht erst an. Ja? Aber ich habe schon in dem Moment immer gedacht, okay, der kann eigentlich gar nicht so sein. Der sieht auch nicht so aus. Da muss irgendwas dahinter stecken. Und habe in dem Moment auch immer schon probiert, ihn aus Perspektive der Gesellschaft zu betrachten und habe versucht zu verstehen, wie er sich in anderen zwischenmenschlichen Beziehungen verhält oder im normalen Leben sozusagen verhält. Und habe deswegen ihn noch nicht gehasst oder habe gedacht, oh, so ein Arsch oder so. Und war eben gespannt, ob ich irgendwann mal noch sein richtiges Gesicht sehen würde. Und am letzten Tag der ersten 3 Monate, sozusagen, ist ja immer diese Grundausbildung. Und an diesem letzten Tag, er war dann eben die Verabschiedung und wir haben irgendwie abends zusammengesessen, ein bisschen was getrunken, ein bisschen Musik gehört und da hat er sich zu uns gesetzt und ganz normal geredet und er hat irgendwie so ein paar Reihen neben mir gesessen und ich habe gedacht, hä, ist er das? Das kann doch nicht der Müller sein und bin dann zu ihm rübergegangen und habe ihn darauf angesprochen, habe gesagt, sag mal, also erstmal habe ich mit ihm geredet und habe dann gesagt, sag mal, du bist ja ganz normal und du bist ja total cool, mit dir kann man total gut reden, warum hast du denn immer so rumgeschrien? Und da meinte er zu mir, ja, Philipp, du kannst dir vorstellen, ihr seid alles irgendwie so halb pubertierende junge Kerle. Ihr seid auch der Abiturjahrgang, die immer alles besser wissen. Irgendwie muss man sich ja auch ein bisschen Autorität verschaffen. Und das hat er eben gemacht, indem er herumgebrüllt hat und immer sehr schnell aus der Haut gefahren ist. Und das war seine Strategie, das Sagen zu haben, ja. Und ich glaube, das sind 2 schöne Beispiele, die nochmal verdeutlicht haben, dass es auch helfen kann, eben eine andere Perspektive einzunehmen, eine Metaperspektive oder eine Perspektive der Gesellschaft. Und andere Perspektiven einzunehmen, kann uns immer helfen. Offen für andere Sichtweisen zu sein, kann uns helfen. Und natürlich ist Adlers Sichtweise auf die Beziehungen auch nicht die einzige Sichtweise, die es gibt und auch nicht die einzige richtige. Da gibt es natürlich auch noch andere Herangehensweisen. Zum Beispiel ist dir sicherlich die Stefanie Stahl bekannt, eine Expertin im Bereich Beziehungen, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, auch im Bereich kindliche Traumata, die ja deutschlandweit bekannt ist, die schon viele Bücher darüber geschrieben hat, die, glaube ich, seit 2016 durchgehend immer in den Spiegel-Bestseller-Charts war, fast die ganze Zeit immer einen der ersten 3 Plätze mit einem ihrer Bücher belegt hat. Und auch mit ihr haben wir im Interview zu unserem Frauengesundheitskongress geführt, das damals unsere Moderatorin, die Melanie, geführt hat. Und dazu will ich dir nochmal einen Ausschnitt zum Ende jetzt dieser Episode hier mit reinpacken, wo sie eben erklärt, dass Probleme in Beziehungen eigentlich immer 3 Gründe haben, beziehungsweise wir uns 3 verschiedene Dinge anschauen sollten, um diese Probleme zu analysieren. Von daher viel Spaß auch nochmal bei dieser anderen Sichtweise. Viel Spaß im Interviewausschnitt mit Stefanie Stahl.
Es gibt eigentlich nur 3 Säulen, auf denen eine gute Beziehung beruht. Also die Grundstrukturen sind total überschaubar. Das Epizentrum ist das Selbstwertgefühl. Weil das Selbstwertgefühl entscheidet darüber, was ich denke, was ich tun muss, um geliebt zu werden. Wenn ich ein gutes Selbstwertgefühl habe, ein gesundes, intaktes, dann befinde ich, dass ich okay bin, wie ich bin. Und das schließt mit ein, dass ich nicht perfekt bin, sondern dass ich finde, ach, eigentlich kann ich mir schon vorstellen, dass ich jemanden mich verlieben könnte oder dass mich jemand liebt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass jemand bei mir bleibt. Das heißt, ich nehme von mir selbst an, dass ich liebenswert genug bin, um einen Partner oder Partnerin zu finden, der oder die auch eben bei mir bleibt und mich nimmt, so wie ich bin. Und dann gibt es aber viele Menschen, die haben diese Grundüberzeugung nicht. Und jetzt kommt es darauf an, wie sie sich dann unbewusst ausrichten. Das hat übrigens alles was mit der Kindheit zu tun und unsere Prägung in der Kindheit. Also unser Selbstwertgefühl wird maßgeblich davon mitbestimmt, wie unsere Eltern sich uns gegenüber verhalten haben. Aber wenn dieses Selbstwertgefühl jetzt nicht so gut aufgestellt ist, dann kann man 2 Dinge tun. Entweder man geht in die Überanpassung, das heißt, man versucht, möglichst viele Erwartungen zu erfüllen. Man versucht, es vielen Menschen recht zu machen. Man verstellt sich ein bisschen. Man versucht vielleicht, sich auch immer nur von der besten Seite zu zeigen. Vielleicht auch recht anspruchslos zu sein, also um sich möglichst den Wünschen und den Erwartungen der anderen anzupassen. Das heißt, man hat sich innerlich so auf die Seite der Bindung geschlagen. Und damit wären wir beim zweiten Prinzip. Wir haben das Selbstwertgefühl, wir haben die Bindung, also unser existenzielles Bedürfnis nach Bindung. Das ist ein psychologisches Grundbedürfnis. Davon haben wir nur insgesamt vier, also ganz wenig. Und versucht irgendwie viel dafür zu tun, um Bindung zu bekommen, um nicht abgelehnt zu werden. Also ein hohes Motiv dieser Menschen ist, Zurückweisung zu vermeiden und geht in die Überanpassung. Und der andere Weg ist, man sagt, ach, wisst ihr was, Bindung ist sowieso nichts, worauf ich zählen kann. Am besten komme ich hier alleine klar und man bleibt möglichst autonom. Autonom ist das dritte wichtige Grundbedürfnis, das wir haben, ist unser Streben nach Autonomie. Also wir haben unser Wunsch nach Bindung und Zugehörigkeit. Wir haben unser Streben nach Autonomie und Selbstständigkeit. Wir haben unser Bedürfnis nach Selbstwert und Selbstwerterhöhung. Und mit diesen drei Bedürfnissen lassen sich eigentlich alle Beziehungsschwierigkeiten erklären. Also Menschen zum Beispiel, die jetzt nicht so ein stabiles Selbstwertgefühl haben, sind oft überangepasst. Und wenn sie jetzt einen potenziellen Partner treffen und mit dem auch zusammenkommen, und da eigentlich meistens setzt das Drama da erst ein, wenn die Sache enger wird oder wenn man irgendwie zusammenkommt. Und noch nicht so in der Phase, wo man den anderen noch nicht sicher hat. Aber ich lerne jemanden kennen, ich komme vielleicht mit ihm zusammen, obwohl manche die Bindungsangst haben, lass uns auch noch nicht mal so weit kommen. Und dann versuche ich mich immer von der besten Seite zu zeigen. Das ist ein Stück weit normal, das gilt ein Stück weit für alle, auch die ein gutes Selbstwertgefühl haben. Aber bei denen, die kein gutes Selbstwertgefühl haben, geht das viel weiter, diese Überanpassung. Ne? Sich versuchen, es dem anderen recht zu machen, sich selbst möglichst zurückzunehmen, zu gucken, was willst du, was muss ich tun, damit du bei mir bleibst. Weil dahinter schlägt ja eine große Verlustangst. Denn wenn ich meine, ich bin gar nicht so toll, dann liegt es ja ganz nahe, dass ich Verlustängste entwickle. Und vor allem dieses chronische Gefühl, diese chronische Sorge oder diese chronische Angst, oh Gott, wenn du mal weißt, wie ich wirklich bin, ne? Wenn du mal weißt, wie ich wirklich bin, dann verlässt du mich bestimmt. Also versucht man, eben nicht zu sein, wie man wirklich ist, sondern möglichst angepasst an die Bedürfnisse und Wünsche des anderen. Und sagt oft ja, obwohl man vielleicht nein meint.
Und da sind wir auch schon am Ende dieser Episode angelangt. Jetzt fehlen eigentlich nur noch zwei Sachen. Der Lifestyle-Aspekt, wie kann man das Ganze im eigenen Leben umsetzen? Und meine Bitte an dich, wenn du jemanden kennst, den diese Themen vielleicht auch interessieren könnten, dem diese Themen vielleicht auch helfen könnten, vielleicht ja ein Partner, vielleicht ein Freund, vielleicht ein Arbeitskollege, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ihm diesen Podcast mal empfiehlst oder diese Episode weiterleitest. Und ich würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn du uns eine Rezension in Apple iTunes gibst, also in der Apple Podcast App sozusagen oder im iTunes Programm auf dem Computer, weil uns das natürlich sehr hilft, hier noch mehr Menschen helfen zu können, hier noch mehr Menschen diese Interviews und diese Inhalte vorstellen zu dürfen. Von daher bitte immer gern weiterempfehlen und weitererzählen. Und jetzt zum Lifestyle-Aspekt. Uns ist ja wichtig, dass man diese ganzen Gesundheitsinhalte, und ich finde auch Beziehungen sind ein ganz, ganz wichtiger Gesundheitsinhalt, gerade für unsere psychische, unsere mentale Gesundheit, dass man das eben auch im Alltag umsetzen kann und dass es irgendwie alltagstaugliche Inhalte sind. Und hier sind ein paar Punkte interessant. Der erste Punkt, noch etwas, was Adler eigentlich immer so als sein Fazit zieht, ist, dass wir im Leben eigentlich gar keine Zielperspektive einnehmen sollten. Also wir sollten das Leben nicht so verstehen, dass wir einem Ziel folgen, so wie dem Aufstieg auf den Mount Everest, und dann sind wir irgendwann oben und dann ist das Ziel erreicht. Und dann, was kommt dann? ja, nichts. Also dann kommt der Abstieg sozusagen, aber dann war es das auch. So soll das Leben ja nicht sein. Er sagt, das Leben ist eher ein Tanz von Punkt zu Punkt und man kann sich die Ziele sozusagen wie Punkte vorstellen. Und man tanzt durchs Leben und dann gibt es Herausforderungen und Probleme und wir sind glücklich und sind dann auch mal wieder traurig und erreichen ein Ziel nicht. Aber wir tanzen einfach immer weiter und wir sollen sozusagen im Flow bleiben. Und um diesen Tanz möglichst gut zu meistern, um die Beziehungen möglichst erfolgreich und glücklich zu meistern, ist es eben wichtig, dass wir das Konzept der Aufgabentrennung nie aus dem Auge verlieren. Also immer darauf achten, dass wir niemanden in unser Leben eingreifen lassen, wenn wir ihn selbst nicht darum gebeten haben. Und auf der anderen Seite auch nie eingreifen, wenn wir nicht darum gebeten wurden. Und ich hatte schon gesagt, natürlich bei Kindern sollte man hier und da schon mal eine Ausnahme von der Aufgabentrennung machen, weil wir eben in einer Gesellschaft und in einem Leben mittlerweile uns befinden, das schon schnell mal zu Überforderungen führen kann und zu viele Reize auf uns einprasseln lässt. Aber dennoch das Konzept der Aufgabentrennung eben sehr, sehr wichtig ist. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß dabei, diese Konzepte mal auszuprobieren, deine eigenen Beziehungen mal zu analysieren, die Ziele von dir und deinen Mitmenschen mal zu analysieren. Und danke dir ganz, ganz herzlich, dass du bis hierhin zugehört hast, dass du auch bei dieser Episode wieder dabei warst und hoffe, dass du natürlich auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, einen schönen Tag dir noch, bleib gesund, dein Philipp.